Ja, schön, dass Sie gekommen sind. Auch das finde ich toll. Zu diesem Thema Lust auf Überraschendes, das Wagnis mit Jesus Christus. Ist ja vielleicht schon ein Wagnis und ich möchte mit Ihnen heute Abend einfach darüber nachdenken, warum es sich lohnt, Jesus nachzufolgen. Und vor allem auch, wie man das macht. Wie geht man dieses Wagnis ein? Was sind die Auswirkungen? Wir haben schon so einiges gehört und ich werde einfach noch einiges dazu sagen. Ich lese Ihnen dazu zunächst einen Bibelvers aus Johannes 1, und zwar die Verse 11 und 12. Das sind zwei Verse, die ich sehr mag. Da heißt es, Jesus kam in diese Welt, aber die Menschen nahmen ihn nicht auf. Alle aber, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder von Gott zu werden. Und es ist eine der schönsten Bibelstellen, die es überhaupt gibt, und auch eine der schrecklichsten, eigentlich beides. Zunächst einmal das Schöne, Jesus wird Mensch. Ich werde erklären, warum das sei gewesen ist. Er stirbt am Kreuz, ich werde auch das ausführen. Und dann das Zweite, wer Jesus in sein Leben im Glauben annimmt, der wird ein Kind des lebendigen Gottes. Und wir haben schon etwas gespürt bei dem, was du erzählt hast, wie wunderbar das ist und wie das unser Leben verändern kann und wie das Ausstrahlung gibt und noch vieles mehr. Und dann steht in diesem Vers auch noch etwas Schlimmes, da macht mich immer ein bisschen traurig. Es wird nämlich von einer Gruppe von Menschen geredet, die Jesus eben nicht in ihr Leben aufnehmen, warum auch immer. Und Sie spüren schon heute Abend, es ist der dritte Abend, ich möchte Ihnen einfach helfen, das Wagnis mit Jesus einzugehen. Ich habe eine PowerPoint-Präsentation, die ich Ihnen jetzt so ein bisschen zeigen möchte und ich hoffe, dass Sie gut folgen können. Ja, irgendetwas funktioniert noch nicht. Genau, und jetzt wäre ich froh, wenn ich es hier auch noch sehen könnte. Naja, das geht nicht, ging schon mal, egal, wir lassen's. Gut, wunderbar. Also, ich starte einmal, die Bibel lehrt uns, dass es einen lebendigen Gott gibt. Nun wissen Sie wahrscheinlich, dass man von Gott kein Bild machen darf. Das steht irgendwo in den 10 Geboten. Und darum macht man häufig ein Dreieck. Das Dreieck erinnert an den dreieinigen Gott, also an Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und es haben mich Menschen immer wieder gefragt, bitte erklären Sie mir mal den dreieinigen Gott. Also bitte versuchen Sie mir das einmal zu zeigen, wie muss man sich das vorstellen? Und ich muss Ihnen gleich zu Beginn sagen, ich muss kapitulieren. Ich kann Ihnen den dreieinigen Gott nicht letztlich erklären. Und die Theologen haben über Jahrhunderte hinweg sich Gedanken gemacht, ja, wie kann man das erklären? Ich weiß schon, dass Sonntagsschullehrerinnen den Kindern jeweils so irgendein Beispiel bringen mit dem Wasser und das ist Gas und das ist Wasser und das ist Eis. Aber ihr lieben Sonntagsschullehrer, ist ja ein netter Vergleich, aber das stimmt natürlich nicht. Den dreieinigen Gott kann man letztlich einfach nicht erklären. Aber das stört mich nicht. Wissen Sie, wenn ich Gott bis ins Letzte hinein erklären könnte, dann müsste ich mich fragen, ob er wirklich Gott ist. Also wenn ich Sie jetzt einmal fragen würde, Sie hätten überhaupt keine Ahnung von dem, was in der Bibel steht, und ich würde Ihnen sagen, bitte versuchen Sie mal Gott zu beschreiben. Ich sage Ihnen, niemand käme auf diese hirnrissige Idee, um einen dreieinigen Gott zu erfinden. Also das ist unmöglich. Und das ist für mich ein deutlicher Hinweis, dass eben die Bibel wirklich von Gott inspiriert ist, dass es eben wirklich der lebendige Gott ist. Bitte denken Sie darüber nach, wenn Gott Gott ist, können wir ihn letztlich nicht ganz verstehen. Also die Bibel sagt, es gibt einen lebendigen Gott. Dann sagt die Bibel weiter, es gibt zwei Wege, auf denen ein Mensch sein kann, nämlich auf der einen Seite links der breite Weg und auf der anderen Seite rechts der schmale Weg. Jesus hat das sehr deutlich gesagt, er hat gesagt, der Weg ist breit, der zur ewigen Verdammnis führt und viele Menschen sind auf ihm. Und er hat gesagt, der Weg ist schmal, der zum ewigen Leben führt und es sind wenige Menschen, die ihn finden. Also die Bibel sagt, es gibt einen breiten Weg und es gibt einen schmalen Weg Und jeder Mensch auf dieser Erde ist entweder auf dem breiten Weg oder er ist auf dem schmalen Weg. Dann lehrt die Bibel weiter, dass jeder Mensch zunächst einmal durch den Sündenfall, und das kann ich Ihnen jetzt aus Zeitgründen nicht genauer erklären, dass jeder Mensch zunächst einmal durch den Sündenfall auf dem breiten Weg geboren wird und von Gott getrennt ist. Die Bibel sagt, eure Sünden trennen euch von eurem Gott. Und sehen Sie, dafür können wir im Grunde genommen gar nichts. Wir werden einfach auf dem breiten Weg geboren. Es spielt keine Rolle, ob Sie in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind oder in einem atheistischen, ob Sie als Kind getauft worden sind oder nicht, ob Sie katholisch, evangelisch oder freikirchlich sind oder gar nichts. Es spielt keine Rolle. Sie sind einfach zunächst einmal auf dem breiten Weg geboren worden. Dann sagt die Bibel noch etwas und das provoziert. Ich merke das immer wieder, das kribbelt auch bei mir selber. Die Bibel sagt nämlich an einer Stelle, unter den Menschen gibt es keinen Unterschied. Sie sind alle schuldig geworden und sie können alle vor Gott nicht bestehen. Und wenn wir diesen Satz einmal anschauen, dann provoziert er wirklich unglaublich. Unter den Menschen gibt es keinen Unterschied. Also wir sagen doch, ja selbstverständlich gibt es Unterschiede. Wir Menschen sind doch grundverschieden, auch wie wir leben, ob wir moralisch ein gutes Leben führen oder eher ein schlechtes Leben. Sie wissen, es gibt doch Menschen, ja, die sündigen so richtig stark. Also das weiß man, das sieht man, das spürt man. Denken Sie zum Beispiel an einen Kriegsverbrecher. Denken Sie mal an einen Hitler. Oder denken Sie an einen Stalin oder vielleicht an Assad oder denken Sie an diese IS-Kämpfer. Also das sind doch furchtbare Menschen und vielleicht gibt's das ja auch hier in Thayingen oder in der Gegend, Menschen, wo man einfach weiß, die sind durch und durch böse, die sind gemein, die sind verletzend. Also da gibt es doch Menschen, die sündigen massiv. Sind Sie mit mir einverstanden? Und dann gibt es doch Menschen, und interessant ist, dass die meisten sich zu dieser Gruppe zählen, ja, die sündigen auch ein bisschen. Aber sie leben im Großen und Ganzen ein gutes Leben. Also da ist vieles Gutes, sie sind liebevoll, sind vielleicht gut verheiratet, machen manch Gutes. Natürlich, man macht auch seine Fehler, mal eine Halbwahrheit, mal vielleicht ein gemeines Wort, mal vielleicht nicht so ganz ehrlich sein, jemand verletzen, das kennen wir alle. Ich denke, viele von uns würden sich doch genau in diese Kategorie einordnen. Und dann gibt es Menschen, die leben extrem gut, die tun nur Gutes. Denken Sie zum Beispiel an die Mutter Teresa. Die geht nach Kalkutta in die Slums und kümmert sich um die Ärmsten der Armen. Und so gibt es auch heute, vielleicht auch hier in diesem Raum, vielleicht auch in Thayingen oder ganz sicher in Thayingen, Menschen, die kennen Sie vielleicht, die kümmern sich um Leute, die setzen sich ein, die sind wirklich richtig gut. Ich habe von jemandem gehört, diese Person hat einen Behinderten bei sich aufgenommen und hat sich wirklich um ihn gekümmert. Also wenn man das anschaut, dann merkt man, es gibt doch Riesenunterschiede unter den Menschen. Und trotzdem provoziert die Bibel und sagt, unter den Menschen gibt es keinen Unterschied. Sie sind alle schuldig geworden und können alle vor Gott nicht bestehen. Wie ist das zu verstehen? Sehen Sie, die Bibel lehrt uns, dass Gott so heilig ist, dass Gott so gerecht ist, dass wir bereits mit einer Sünde vor dem lebendigen Gott nicht mehr bestehen könnten. Oder anders ausgedrückt, der Himmel ist so sauber, dass wenn wir nur eine einzige Sünde hätten, die uns nicht vergeben wird, und wir gingen in diesen Himmel hinein, dann würden wir den Himmel beschmutzen. Die Bibel sagt an einer Stelle, angenommen, ein Mensch würde alle Gebote Gottes halten und er würde nur ein einziges Gebot übertreten, dann kann er vor dem lebendigen, heiligen Gott bereits nicht mehr bestehen. Ich möchte Ihnen das mal an einem netten Beispiel verdeutlichen. Stellen Sie sich mal vor, ich hätte hier eine Flasche mit hochkonzentriertem Gift. Da wäre eine Etikette drauf mit einem Totenkopf. Und darunter würde stehen, ein Tropfen und sie sind garantiert tot. Und jetzt angenommen, ich gebe Ihrem Pastor, dem Matthias, einen Tropfen dieses Giftes. Nun, was ist er? Er ist tot. Jetzt haben Sie ja noch einen zweiten Pastor, Rudi, und dem gebe ich jetzt einen Esslöffel von diesem Gift, oder? Was ist er jetzt? Jetzt ist er einfach 100-mal so fest tot. Und jetzt haben Sie noch Leiter in der Gemeinde, zum Beispiel Bernd. Und dem gebe ich jetzt einen halben Liter von diesem Gift. Und jetzt ist er einfach 100.000-mal so fest tot. Also Tod, Töter am tötesten. So läuft das. Nein, Sie merken es bereits. Verstehen Sie, es spielt keine Rolle, ob ich einen Tropfen dem Matthias gebe oder einen Esslöffel dem Rudi oder dir, Bernd, einen halben Liter. Tod ist einfach tot. Und die Bibel sagt, so schlimm ist es mit der Sünde. Es spielt im Grunde genommen keine Rolle. Vor Gott können wir nicht bestehen, ob wir einmal gesündigt haben oder ob wir 50 Mal gesündigt haben oder vielleicht 5000 Mal oder 100.000 Mal. Es spielt keine Rolle. Gott ist so heilig, Gott ist so gerecht, dass wir vor ihm nicht bestehen können. Dann sagt die Bibel noch etwas. Irgendwann werden wir alle eine Grenze überschreiten, nämlich das Sterben und der Tod. Und wenn wir auf dem breiten Weg sind, dann werden wir diese Grenze überschreiten und dann wartet auf uns die ewige Nacht, die ewige Verdammnis, die Hölle. So, das war das Schwierige heute Abend. Von jetzt haben wir jetzt sehr positiv, ich komme jetzt nämlich zum Evangelium. Evangelium bedeutet ja übersetzt gute Nachricht und ich habe es gestern Abend schon gesagt, die gute Nachricht lautet, Gott liebt sie. Gott hat Sehnsucht nach ihnen, er hat Liebeskummer und weil er das hat, hat er nur einen einzigen großen Wunsch. Er möchte mit uns in eine ganz tiefe Beziehung eintreten, er möchte uns ewiges Leben schenken, er möchte, dass wir Gemeinschaft mit ihm pflegen, dass wir das erleben, was wir auch vorher im Interview gehört haben. Damit er das aber kann, obwohl wir gesündigt haben, musste er das größte Opfer bringen, das überhaupt möglich ist. Er musste nämlich Jesus auf diese Welt senden und Jesus musste am Kreuz für uns sterben. Nun wissen Sie wahrscheinlich, dass das Sterben Jesu im christlichen Glauben das Herzstück ist des Evangeliums. Sie können irgendwo in eine Kirche gehen und überall finden Sie auf der ganzen Welt Kreuze in der Bibel, in der Kirche. Also das Kreuz ist eine ganz zentrale Sache im christlichen Glauben. Aber ich merke immer wieder, dass es viele Leute gibt, die können damit wie nicht recht was anfangen. Also die wissen nicht so recht, ja warum musste denn Jesus sterben? Ich habe vor einigen Jahren eine Seniorin begleitet, bis sie dann gestorben ist. Und irgendwann hat sie mal ganz offen und ehrlich gesagt, weißt du Beat, ich kann's einfach nicht recht verstehen, warum Jesus am Kreuz sterben musste. Warum musste er sterben? Nun, da sagen Leute, ja, er musste für die Sünden der Menschen sterben. Gut, aber das ist nicht die Antwort auf meine Frage. Warum musste Jesus sterben? Sie sagen vielleicht, ja, jetzt wird's persönlich, er ist für meine Sünden gestorben, wunderbar. Eine tolle Antwort, aber es ist nicht die Antwort auf meine Frage. Warum musste Jesus sterben? Wissen Sie, wenn Gott zu mir kommen würde und sagen würde, Beat, du bist ein ziemlich schlimmer Kerl, das muss ich dir schon einmal sagen, aber wenn du jetzt zu mir kommst und demütig um Vergebung deiner Sünden bittest, dann werde ich dir selbstverständlich deine Sünden vergeben, ich werde dich annehmen und du wirst dann einen Platz im Himmel haben. Ich sage Ihnen ganz offen, wenn Gott so zu mir kommen würde, ich wäre mehr als zufrieden. Warum musste denn Jesus sterben? Ich möchte Ihnen das erklären. Gott hat verschiedene Charaktereigenschaften. Und ich nenne einmal zwei. Gott ist auf der einen Seite absolut gerecht und er ist auf der anderen Seite absolut barmherzig. Also er ist 100% gerecht und er ist 100% barmherzig. Und jetzt müssen Sie mal gut mitdenken. Wenn jemand an Ihnen schuldig wird, dann müssen Sie immer entscheiden, ob Sie jetzt gerecht oder barmherzig sind diesem Menschen gegenüber. Sie können nicht beides gleichzeitig sein. Glauben Sie es nicht? Ich erkläre es Ihnen an einem Beispiel. Stellen Sie sich vor, ich wäre zum ersten Mal in meinem Leben Opa geworden. Also, Matthias, ich bin's noch nicht. Aber ich wünsche mir das, ich sehne mich danach. Ich wäre zum ersten Mal Opa geworden. Meine Tochter und der Enkel sind im Spital. Ich will ihn und meine Tochter zum ersten Mal besuchen, fahre mit meinem Auto los und fahre natürlich viel zu schnell. Kunststück, ich werde erwischt von einem Polizisten. Der fragt nach meinen Papieren, dann schaut er sie an, dann sagt der Herr Abri, Sie sind zu schnell gefahren. Ich würde sagen, ja, Herr Polizist, das stimmt, aber Sie müssen wissen, ich bin gerade Opa geworden und ich bin auf dem Weg ins Spital, ich besuche meinen Enkel und ich möchte Sie jetzt einfach bitten, erlassen Sie mir bitte diese Buße. Ich verspreche Ihnen ganz sicher, ich werde nie mehr zu schnell fahren, aber bitte, bitte erlassen Sie mir jetzt diese Buße. Und jetzt stellen Sie sich vor, obwohl es ein Schweizer Polizist ist und noch ein Zürcher, erlässt er mir diese Buße. Was ist er? Barmherzig. Was ist er nicht? Gerecht, weil sonst müsste er mir die Buße geben. Gäbe es jetzt eine Möglichkeit, dass er beides sein könnte? Ja, es gäbe eine ganz einfache Möglichkeit, er könnte die Buße ausstellen, dann könnte er sagen, geben Sie mir den Einzahlungsschein. In Zelle sagt man das Knöllchen. Und dann zahlt er für mich die Buße. Und jetzt wäre er absolut barmherzig, weil er mir die Buße erlässt und er wäre hundertprozentig gerecht, die Buße wird nämlich bezahlt. Verstehen Sie das? Ja, sagen Sie, Beat, aber das ist sehr weit hergegriffen, das ist schon ein bisschen übertrieben, das gibt's ja nicht. Aber ich habe vor Jahren das erlebt. Ich war Pastor in einer Gemeinde und wir hatten einen Polizisten. Und irgendwann mal habe ich mein Auto parkiert, wo man das nicht tun darf. Und ich bekam natürlich eine Buße, habe das gesehen beim Scheibenwischen, nehme ihn heraus, lese ihn und dann war unterschrieben von unserem Polizisten. Ich kann Ihnen sagen, ich war so stinkesauer. Es war unglaublich. Als ich ihn das nächste Mal gesehen habe, wahrscheinlich am nächsten Gottesdienst, bin ich auf ihn zugegangen und ich habe gesagt, du hör mal, wie konntest du mir eine Buße ausstellen? Du wusstest, das ist mein Auto, du wusstest, Pastoren verdienen nicht so viel. Also wirklich unmöglich. Also ich war so etwas von sauer und ich weiß nicht mehr genau, wie er reagiert hat, er war schon ein bisschen verlegen. Und dann frage ich ihn, könntest du die Buße nicht zurücknehmen? Und dann antwortet er, nein, das kann ich nicht, weil eine Buße, die ausgestellt ist, muss bezahlt werden. Fragen Sie mich nicht, warum, wegen den Zahlen oder irgendetwas. Auf jeden Fall, die Buße muss bezahlt werden, aber sagt er, gib mir den Einzahlungsschein. Und dann hat dieser Polizist meine Buße bezahlt. Er war gerecht und barmherzig. Das ist ein ganz schwacher Vergleich für das, was Jesus am Kreuz getan hat. Man könnte sagen, er hat so quasi die Buße bezahlt für unsere Sünden. Die Bibel formuliert das so, er ist wegen unserer Sünde verwundet und zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und jetzt lehrt die Bibel, weil Jesus am Kreuz gestorben ist, kann er uns die Sünden vergeben. Er kann uns Gemeinschaft schenken mit Gott und er kann uns ewiges Leben geben. Oder im Bild gesprochen, Jesus ist für uns zur Brücke geworden zwischen dem breiten Weg und dem schmalen Weg. Und wenn jetzt ein Mensch vom breiten Weg auf den schmalen Weg hinüberwechseln will, muss er einmal durch diese Türe von Jesus hindurchgehen. Jesus hat gesagt, ich bin die Tür. Und jetzt möchte ich Ihnen erklären, wie geht man durch die Tür. Das nennt die Bibel übrigens Umkehr zu Jesus. Oder man sagt manchmal auch, du musst dich für Jesus entscheiden. Und ich erkläre Ihnen einmal, wie man durch die Türe hindurchgeht, wie man sich für Jesus entscheidet. Das Erste, wenn ein Mensch sich für Jesus entscheiden will, muss er zunächst einmal erkennen, dass er gesündigt hat. Er muss erkennen, dass er auf dem breiten Weg ist. Und ich sage Ihnen ganz offen, das ist das Schwierigste. Wir geben das nicht gerne zu. Und wissen Sie, was ich immer wieder beobachte? Je älter man wird, umso schwieriger fällt es ein. Das ist auch logisch. Verstehen Sie, wenn man 60 Jahre ist oder 70 oder 80 oder 90 Jahre alt ist und jetzt muss man erkennen, jawohl, ich habe gesündigt, jawohl, ich war auf dem breiten Weg und bin auf dem breiten Weg, dann ist das unglaublich schwierig. Also wenn man ein Kind ist oder ein Teenie oder ein Jugendlicher, fällt es einem noch relativ leicht zu sagen, okay, ich habe gesündigt, jawohl, ich brauche Vergebung der Sünden, weil man ja einen großen Teil des Lebens noch vor sich hat. Aber wenn ich mal 60 bin, wenn ich 70 bin, 80, 90, ja dann wird es schwierig. Eben noch einmal, weil ich dann zugeben muss, ich habe ja eigentlich einen großen Teil meines Lebens auf dem falschen Weg gelebt. Und darum möchte ich den Jungen sagen, den Kindern, Teenagern und Jugendlichen, entscheide dich für Jesus. Wenn du es noch nicht gemacht hast, mach es heute Abend fest, es wird dir nie mehr so leicht fallen wie jetzt. Und den Eltern möchte ich sagen, machen Sie es trotzdem. Wissen Sie, wenn es bei dieser Entscheidung für Jesus nur um dieses Leben ginge, dann würde ich auch sagen, dann müssen Sie sich nicht so mit 70 oder 80 noch für Jesus entscheiden. Dann müssen Sie nichts Neues mehr machen. Aber bei dieser Entscheidung für Jesus geht es ja um die Ewigkeit. Es geht darum, ob Sie die Ewigkeit einmal bei Jesus verbringen. Und dann lohnt es sich doch noch mit 70, 80 oder 90 Jahren sich für Jesus zu entscheiden. In einer solchen Veranstaltung kommt ein Mann, ungefähr etwas über 70 Jahre, auf mich zu. Und dann sagt er, ich möchte mich heute für Jesus entscheiden. Und dann sagt er, ich habe ja gar nicht mehr so viel Zeit dazu. Ich wäre ihm am liebsten um den Hals gefallen. Habe gedacht, genau so ist es. Also der hat das gut verstanden. Und ich möchte Sie ermutigen, treffen Sie eine Entscheidung für Jesus, auch wenn Sie vielleicht schon 70 oder 80 Jahre alt sind. Also der erste Schritt, man muss seine Sünden erkennen. Der zweite Schritt ist, dass man einmal bewusst zu Jesus kommt und ihm demütig um Vergebung bittet seiner Sünden. Dass man betet und sagt, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich brauche dich. Und ich komme jetzt zu dir mit all meiner Schuld. Und ich bekenne sie dir. Manchmal gibt es Leute, die zählen das auf. Manche machen es eher allgemein. Die sagen, Herr Jesus, ich habe in Handlungen gesündigt. Ich habe mit Worten Menschen verletzt. Ich habe manchmal böse Dinge gedacht oder schmutzige Dinge gedacht und so weiter. Bitte vergib mir das. Vergib mir auch all die Dinge, die ich nicht mehr weiß. Vergib mir all die Dinge, die ich unbewusst gemacht habe. Und die Bibel macht ein wunderbares Versprechen. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Jesus treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dann machen wir noch einen zweiten Schritt. Wir bitten Jesus, in unser Leben hineinzukommen. Jesus hat einmal gesagt, siehe, ich stehe vor der Tür deines Lebens und klopfe an. Jesus sagt hier deutlich, er ist von Natur aus noch nicht in unserem Leben. Er steht vor der Tür, er klopft an. Und dann fährt er weiter und sagt, wenn jemand meine Stimme hört, nicht akustisch, aber wenn er merkt, ich brauche Jesus, ich brauche Vergebung, so wie wir es gehört haben, mir fehlt etwas, und sein Herz auftut, die Tür auftut, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Und das macht man auch in einem Gebet, indem man ganz einfach betet und sagt, Herr Jesus, jetzt bitte ich dich, komm in mein Leben hinein. Mein Leben soll dir gehören. Übernimm du die Führung meines Lebens. Und in dem Moment, wo sie Amen sagen, Amen ist ja nicht nur der Abschluss des Gebetes, sondern Amen bedeutet, so sei es. In diesem Augenblick gehen sie durch die Türe hindurch. Und jetzt sind sie auf dem schmalen Weg. Jetzt sind sie ein Kind des lebendigen Gottes. Jetzt ist Gott ihr himmlischer Vater. Jetzt beginnt das Abenteuer mit Jesus. Jetzt kommt die Überraschung. Jetzt werden sie seine Liebe erfahren. Sie werden ihn erleben. Das ist real möglich. Und wenn sie sterben, kommen sie ganz sicher in den Himmel. Und das Schöne ist, sie wissen jetzt schon, dass sie in den Himmel kommen. Aber man muss einmal durch diese Türe hindurchgehen. Und wissen Sie, das Überraschende und Spannende ist, das geschieht von einem Augenblick auf den anderen. Man ist noch auf dem breiten Weg, dann betet man ein solches Gebet und im nächsten Moment ist man auf dem schmalen Weg. Man ist noch kein Kind von Gott, dann entscheidet man sich für Jesus und im nächsten Moment ist man ein Kind von Jesus. Sie sind vielleicht heute Abend hierher gekommen, aber noch keine lebendige Beziehung zu Jesus. Und Sie werden nach Hause gehen, wenn Sie sich für Jesus entscheiden und die Überraschung haben, Jesus ist in Ihrem Leben. Das ist das Besondere an Jesus Christus. Und in diesem Augenblick sind Sie auf dem schmalen Weg. Sie sind auf dem Weg in die Ewigkeit. Nun gibt es leider immer wieder Menschen, die trotz allem Mühe haben mit dieser Entscheidung für Jesus, mit diesem Wagnis zu Jesus. Und ich habe Ihnen am Anfang gesagt, ich möchte Ihnen heute helfen, dass Sie diese Entscheidung, dieses Wagnis wirklich eingehen. Und darum möchte ich Ihnen mal einige Argumente nennen, warum Menschen sich nicht für Jesus entscheiden. Da gibt es einmal die Aktiven. Das sind die Leute, bei denen immer irgendetwas läuft. Und sie haben den Eindruck, wenn ich mich jetzt für Jesus entscheide, dann nimmt mir Jesus bestimmt die letzte Freude weg. Also dann beginnt die saure Gurkenzeit. Aber das denken manchmal die jungen Leute und die Teenager und die jungen Erwachsenen, aber manchmal auch ganz ältere und erwachsene Menschen. Dann nimmt mir Jesus die Freude weg. Aber das ist ein völliger Irrtum. Jesus hat einmal gesagt, ich bin gekommen, damit Sie das Leben in der Fülle haben. Dass Sie ein erfülltes Leben haben. Und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ich bin in einem hervorragenden Elternhaus aufgewachsen. Ich hatte alles, was man sich wünschen kann. Ich bin oft im Urlaub gewesen. Ich hatte keine Probleme in der Schule. Ich hatte viele Freunde, keine Probleme am Arbeitsplatz, in der Berufsausbildung. Ich hatte hin und wieder auch eine Freundin. Es war spitze. Aber als ich so 14, 15, 16, 17, 18 Jahre alt war, da spürte ich in mir, irgendetwas fehlt. Ich hätte Ihnen das nicht formulieren können, was das ist. Aber ich spürte, das kann nicht alles sein. Und dann habe ich mich mit 18,5 Jahren für Jesus entschieden. Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht wie du. Ich habe erlebt, jawohl, jetzt hat mir Jesus das erfüllte Leben gegeben. Und inzwischen, ich bin ja ein älterer Herr geworden, ich bin 55 Jahre alt, also 37 Jahre auf dem Weg mit Jesus. Und ich sage Ihnen, wenn ich noch einmal vorne beginnen könnte, wenn ich noch einmal in eurer Preiskategorie wäre, ich würde mich für Jesus entscheiden. Ich würde das wieder machen. Ich würde es vielleicht noch früher machen, wenn ich eine Gelegenheit hätte. Ich würde es auf jeden Fall nicht hinauszögern, weil Jesus mir das erfüllte Leben gegeben hat. Jetzt sagen Sie vielleicht, Beat, erklär uns doch einmal das erfüllte Leben. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, das ist ganz schwierig. Das ist etwa gleich schwierig, wie wenn ich einem Menschen, der noch nie Liebe erlebt hat, erklären müsste, was Liebe ist. Das geht gar nicht. Aber wenn Sie Liebe erleben, wissen Sie sofort, wovon wir reden. Und genauso ist es mit dem erfüllten Leben. Ich verspreche es Ihnen, wenn Sie sich heute auf Jesus einlassen, werden Sie in den nächsten Tagen wissen, wovon ich rede. Sie werden Jesus erleben, Sie werden ihn erfahren. Es wird eine wunderbare Sache sein. Ihr Leben ist erfüllt. Dann gibt es eine zweite Gruppe von Menschen, die sind mir sehr, sehr sympathisch, das sind nämlich die Ängstlichen. Es gibt immer wieder Menschen, die sagen, ich möchte mich eigentlich schon für Jesus entscheiden, aber ich habe Angst, ich könnte Jesus nicht treu sein. Ich erinnere mich, es war im Wiener Großraum, ich hatte so eine Vortragsreihe und ich wohnte bei einem Ehepaar. Die Frau war schon lange unterwegs mit Jesus, besuchte treu die Kirche. Der Mann war noch kein Christ, ging aber schon öfters in die Gemeinde, besuchte auch die Abende und wir hatten es so richtig gut. Das gibt's ja oft mit Gastgebern, man hat's einfach so gut, die gleiche Wellenlänge und es war eine wunderbare Sache bei diesem Ehepaar. Und dann kam der Sonntagmorgen, die Veranstaltung war zu Ende und dann kam er auf mich zu und hat sich bei mir verabschiedet und hat gesagt, Beat, ich hoffe, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dass ich dann auch ein entschiedener Christ bin. Wie gesagt, wir hatten es sehr gut, habe ich gesagt, du hör mal, was hindert dich eigentlich daran, dich für Jesus zu entscheiden? Und dann schaut er mich ganz lieb an und sagt, weißt du, ich kenne mich. Ich weiß, was für ein Schlitzohr ich bin. Und ich habe einfach Angst, ich könnte Jesus nicht treu sein. Wissen Sie, wie dankbar ich war, dass ich ihm sagen konnte, du musst Jesus gar nichts versprechen. Du darfst zu Jesus kommen, wie du bist. Und du kannst das Jesus sogar sagen, wenn du ehrlich bist, wenn du kapitulierst, demütig und du sagst, Herr Jesus, ich kann dir nicht versprechen, ob ich dir treu bleibe, dann wird dir Jesus wird die Verantwortung übernehmen. Du kannst ihn darum bitten, kannst sagen, du musst die Verantwortung für mein Leben übernehmen. Hatte mich schon ein bisschen überrascht angeschaut, sagt, ja, meinst du wirklich? Sage, ja, ganz sicher. Und dann frage ich ihn, möchtest du es unter diesen Umständen wagen? Hat er gesagt, ja. Wir haben uns zurückgezogen, haben miteinander gebetet, hat Jesus um Vergebung gebeten, Jesus in sein Leben eingeladen. Und das ist vor über 21 Jahren passiert, 1993. Und ich bin seither mehrmals wieder in der Gegend gewesen, habe wieder bei diesem Ehepaar gelebt und er ist zu einer richtigen Säule im Glauben geworden. Also das möchte ich all denen sagen, die einfach Zweifel haben, die sagen, ich kann Jesus vielleicht nicht treu sein. Überlassen Sie die Verantwortung Jesus. Dann gibt es eine andere Gruppe von Menschen und das ist ein Argument, das ich vor allem in der Schweiz und in Deutschland sehr, sehr oft höre, dass man immer wieder sagt, man kann sich doch nicht von einem Augenblick auf den anderen für Jesus entscheiden. Und dann wird das immer wieder so argumentiert, man wächst doch ins Christsein hinein. Irgendwo wächst man hinein und plötzlich ist man drin. Also ich war in Mexiko, da haben mir einige Leute gesagt, das ist wie wenn man in Sao Paulo ins Flugzeug steigt und dann fliegt man nach Mexiko. Und man weiß eigentlich nicht genau, wenn man die Grenze überschritten hat. Aber ich sage Ihnen, das ist eine ganz falsche und verkehrte Vorstellung. Die ist nicht biblisch. Natürlich wächst man ans Christsein heran, das ist klar. Und wenn man Christ ist, wächst man im Glauben weiter. Also man wächst ans Christsein heran, man lernt vielleicht einen überzeugten Christen kennen. Oder man besucht einen Alpha-Life-Kurs. Oder man besucht so eine Veranstaltung. Dann fängt man vielleicht mal an, ein gutes christliches Buch zu lesen. Man fängt mal an, die Bibel zu lesen. Man fängt an zu beten. Man macht die ersten Erfahrungen mit Jesus. Und irgendwie merkt man, man kommt der Sache immer näher, immer näher, immer näher. Und dann entscheidet man sich für Jesus. Und wenn man sich für Jesus entschieden hat, wächst man natürlich im Glauben weiter. Ist ja klar. Also man wächst ans Christsein heran, man wächst als Christ weiter, aber dazwischen muss eine Entscheidung getroffen werden. Und diese Entscheidung ist in jedem Fall punktuell. Die meisten Christen kennen ihr Datum. Die können sagen, genau an dem und dem Tag habe ich mich für Jesus entschieden. Manche kennen das Datum nicht, weil sie es nicht aufgeschrieben haben. Aber sie können sagen, wo es ist. Wenn ich jetzt mit dem Mikrofon durch die Reihen ginge, sie fragen würde und sie haben sich für Jesus entschieden, können sie sagen, wie es ausgesehen hat. Wo sie es gemacht haben, ob sie es allein gemacht haben, ob sie es mit jemandem gemacht haben, wie die Umgebung war und so weiter. So konkret ist das mit dieser Entscheidung für Jesus. Ich vergleiche es gerne mit dem Heiraten. Meine Frau und ich, wir waren einige Zeit miteinander befreundet und verlobt. Und wir sind in dieser Zeit natürlich zueinander hingewachsen, ist ja klar. Inzwischen sind wir seit 29 Jahren verheiratet. Und in diesen 29 Jahren wachsen wir auch zueinander hin. Also wir sind vor der Ehe zueinander hingewachsen, wir sind in der Ehe zueinander hingewachsen, aber dazwischen mussten wir heiraten. Sonst wären wir nicht verheiratet. Wenn meine Frau sterben würde, wäre ich kein Witwer. Wenn ich sterben würde, wäre meine Frau keine Witwe. Und stellen Sie sich vor, ich kenne das Datum, wo ich geheiratet habe. Ich kenne das Datum auf dem Standesamt, ich kenne das Datum in der Kirche. Ich weiß, wie es ausgesehen hat, das Gebäude damals. Ich weiß, wie die Kirche ausgesehen hat. Ich weiß, wie wir das gemacht haben. Das ist konkret. Und so konkret ist diese Entscheidung für Jesus Christus. Vielleicht noch etwas, weil wir auch Kinder hier haben, Teenager aus christlichem Elternhaus. Auch Kinder aus einem christlichen Elternhaus müssen sich einmal für Jesus entscheiden. Und das ist für die gar nicht immer so einfach, weil die ja schon immer irgendwie fromm waren. Und die haben ja schon immer irgendwie gebetet und die biblischen Geschichten gekannt. Und haben irgendwann mal so beim Gute Nacht so schnell nebenbei gesagt, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden, komm in mein Leben hinein. Aber das ist bei weitem nicht immer eine klare Entscheidung für Jesus. Also diese Entscheidung geschieht an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Dann gibt es ein weiteres Argument. Manche Leute sagen, ich bin getauft. Oder ich bin konfirmiert oder Firmung oder ich gehöre zu einer Kirche. Meine Freunde, die Taufe, und es spielt keine Rolle, ob es eine Kindertaufe ist oder eine Erwachsenentaufe. sie macht sie nicht zu einem Christen. Es gibt auch Leute, die sich als Erwachsene taufen ließen und sind keine Christen, haben sich nie für Jesus entschieden. Also die Taufe macht sie nicht zu einem Christen. Die Kirche oder auch die Freikirche macht sie nicht zu einem Christen. Ein Spaßvogel hat mal gesagt, wenn Sie in einen McDonald's gehen, sind Sie deswegen noch lange kein Hamburger. Wenn Sie in eine Kirche gehen, wenn Sie in eine Freikirche gehen, sind Sie deswegen noch lange kein Christ. Sondern Christ wird man durch eine klare Entscheidung für Jesus Christus. Dann gibt es Leute, die sagen, sie machen sich's ganz schön leicht. Sie sagen einfach, entscheide dich für Jesus und dann zack, entscheidet man sich. Da kann man ja im gleichen Stil weiterleben. Nein, das sage ich nicht. Diejenigen, die mich kennen, wissen ganz genau, ich bin zutiefst überzeugt, und die Bibel spricht für mich, ich bin zutiefst überzeugt, wenn ein Mensch sich für Jesus entscheidet und in seinem Leben verändert sich nichts, dann frage ich mich, ob das eine klare Entscheidung für Jesus gewesen ist. Wenn ein Mensch sich für Jesus entscheidet, dann werden manche Dinge neu. Manches geschieht von einem Augenblick auf den anderen. Man kann staunen, was da passiert. Vieles geschieht im Prozess, aber da werden Dinge verändert. Und sehen Sie, wenn man in ihrem Leben nichts sieht von dem, was in der Bibel steht, nichts vom Liebesgebot, wenn sie nicht vergeben haben, wenn sie gebunden sind und was weiß ich noch alles, ja, dann frage ich mich, ob sie wirklich von einer Entscheidung für Jesus getroffen haben. Weil das Normale ist, Jesus kommt in unser Leben hinein und wenn er in unserem Leben ist, verändert er unser Leben. Ist doch logisch. Also wenn nichts sich verändert, liegt es ja wahrscheinlich nicht an Jesus, sondern an mir. Nein, es liegt sicher nicht an Jesus. Also stimmt da irgendetwas nicht. Also ich sage nicht, entscheiden Sie sich, leben Sie im gleichen Stil weiter. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, das ist billige Gnade. Dann gibt es noch ein Argument, manche sagen, was werden die anderen sagen? Das ist ja immer wieder so eine Hemmung. Was würden die anderen sagen, wenn ich jetzt heute Abend zu diesem Kreuz gehe? Was werden die Leute hier sagen? Und wenn ich dann nach Hause gehe und ich sage, ich habe mich für Jesus entschieden, was werden die Leute sagen? Nun, ich möchte Ihnen dazu zwei Dinge sagen. Das erste, mit ganz großer Wahrscheinlichkeit ist Ihre Angst größer als die Wirklichkeit. Wissen Sie, wir leben heute in einer toleranten Zeit. Ich nehme an, auch in Thayingen. Also man kann ja alles glauben. Sie können Atheist sein, Sie können Buddhist sein, Sie können Esoteriker sein, Sie können auch Christ sein. Die Leute werden sagen, ah, das ist aber interessant. Jetzt hast du dich auch für Jesus entschieden. Ja, ist doch interessant. Also ich sage Ihnen, in vielen Fällen ist die Angst wesentlich größer als die Wirklichkeit. Aber ich sage Ihnen noch etwas. Es kann sein, dass Sie Schwierigkeiten bekommen. Weltweit werden Millionen und Abermillionen von Menschen wegen ihres Glaubens an Jesus verfolgt. Die bangen um ihr Leben. Und sie sagen, wir machen es trotzdem, weil es sich lohnt, in dieser Liebesbeziehung zu Jesus zu leben. Ich war in Mexiko. An einem Abend war eine Mutter da mit drei Teenager-Töchtern, kommt der Vater herein, holt diese vier Frauen hinaus, draußen zückt er seine Pistole, richtet sie auf seine Frau und sagt, wenn du da wieder hineingehst, werde ich dich oder mich erschießen. Und die Frauen, die drei Töchter, gehen wieder in die Veranstaltung zurück und die Frau entscheidet sich für Jesus. Es war ein Risiko, aber sie war bereit, diesen Schritt zu gehen, um Jesu willen. Und bitte, also niemand von uns wird in der Schweiz wegen Jesus ums Leben bangen müssen. Sie werden vielleicht ein bisschen ausgegrenzt, kann sein. Aber im Großen und Ganzen, wir leben sehr in einer großzügigen Zeit. Dann noch etwas. Manche Leute sagen, ich werde mich schon einmal für Jesus entscheiden, aber später. Ich möchte Ihnen jetzt nicht Angst machen. Aber ich muss Ihnen trotzdem etwas sagen. Wenn Sie wissen, dass Sie sich für Jesus entscheiden müssten und es nicht tun, dann leben Sie wirklich gefährlich. Wer sagt Ihnen, dass Sie noch einmal eine Gelegenheit bekommen? Wer sagt Ihnen, dass Sie den nächsten Tag erleben? Also ich will Ihnen nicht Angst machen, aber das müssen Sie sich einfach bewusst sein. Ich war noch in der Jugendarbeit, da kam an einem Abend ein Motorradfreak. Wir haben einen Abend lang mit ihm über Jesus geredet und tatsächlich um 23 Uhr war der bereit, sich für Jesus zu entscheiden. Wir haben miteinander gebetet, er hat Jesus um Vergebung gebeten und ihn eingeladen, in sein Leben zu kommen. Wir waren total froh. Dann ist er nach Hause gefahren und dann geschah etwas Eigenartiges. Er ist nämlich nicht mehr gekommen. Wir konnten das nicht verstehen. Nach einigen Wochen haben wir nach Hause angerufen. Dann war dort die Mutter dran und dann erklärt uns die Mutter, unser Sohn ist an diesem Abend nicht mehr nach Hause gekommen. Er ist auf dem Nachhauseweg tödlich verunfallt. Wissen Sie, wie dankbar wir waren, dass er diese Entscheidung für Jesus getroffen hat? Und wie dankbar die Mutter war, als wir ihr das erklären konnten? Aber stellen Sie sich vor, er hätte diese Entscheidung nur um 24 Stunden hinausgezögert. Er wäre jetzt nicht bei Jesus, aber jetzt ist er bei Jesus. Noch einmal, ich möchte Ihnen nicht Angst machen, aber wenn Sie genau wissen, dass Sie sich für Jesus entscheiden sollten und es nicht tun, leben Sie wirklich gefährlich. Ich möchte Ihnen noch einmal diese Zeichnung zeigen und ich möchte Sie fragen, wo stehen Sie? Auf dem breiten Weg oder auf dem schmalen Weg? Bitte geben Sie sich für sich persönlich eine klare Antwort jetzt. Und jetzt sage ich Ihnen jetzt, wenn Sie unsicher sind, ob Sie auf dem breiten oder auf dem schmalen Weg sind, dann sind Sie mit ganz großer Wahrscheinlichkeit auf dem breiten Weg. Und zwar ganz einfach deswegen, wenn Sie auf dem schmalen Weg wären, dann wüssten Sie das ganz genau. Sie wüssten, ich habe mich für Jesus entschieden. Sie wüssten, ich bin ein Kind des lebendigen Gottes. Also wenn Sie unsicher sind, dann sind Sie wahrscheinlich noch auf dem breiten Weg. Aber das kann sich jetzt verändern. Und ich möchte Ihnen heute Abend wieder ein Angebot machen. Ich möchte Ihnen nämlich eine Gelegenheit geben, eine Möglichkeit geben, sich für Jesus Christus zu entscheiden. Und wir werden es wieder so machen wie an den Abenden. Ich werde jetzt dann beten, dann werden wir miteinander das Einladungslied singen. Und vielleicht haben Sie schon mal den Text beachtet, da heißt es so schön, Jesus, zu dir darf ich kommen, wie ich bin. Ich muss mich nicht zuerst verändern. Ich darf mit einem offenen, mit einem weiten Herzen zu Jesus kommen. Er wird mich annehmen. Während dieses Liedes werden einige Mitarbeiter zum Kreuz kommen. Ich werde auch hinuntergehen und dann machen wir dort Treffpunkt Kreuz. Und wenn Sie sagen, ich möchte mich für Jesus entscheiden, ich möchte einmal durch diese Tür hindurchgehen, ich möchte das klar machen mit Jesus, dann bitte ich Sie einfach, während dieses Liedes kommen Sie nach vorne, haben Sie diesen Mut und bringen Sie zum Ausdruck, heute mache ich das mit Jesus fest. Heute entscheide ich mich für Jesus. Warum rufe ich nach vorne? Nun, vielleicht ist Ihnen schon mal aufgefallen, ganz viele wichtige Entscheidungen treffen wir mit Zeugen. Wenn man beispielsweise heiratet, man trifft das mit Zeugen. Auf dem Standesamt, man hat Zeugen. In der Kirche, man hat Zeugen. Also alle wichtigen Entscheidungen treffen wir mit Zeugen. Und wissen Sie, diese Entscheidung für Jesus, die ist ja noch viel wichtiger, weil da geht es ja um die Beziehung mit Jesus. Und darum möchte ich Sie ermutigen, einfach, wenn Sie sich heute für Jesus entscheiden möchten, kommen Sie nach vorne und stellen Sie sich zu diesem Kreuz. Ich merke in diesen Tagen, dass Sie so ein bisschen Hemmungen haben. Und ich weiß schon, dass es ein bisschen Mut kostet. Aber ich weiß eigentlich nicht recht warum, weil dieses nach vorne kommen ist also kein Grund, um sich zu schämen. Das wäre so, wie wenn ein Brautpaar sich schämen würde, in der Kirche Ja zu sagen vor der Versammlung, oder? Und Sie müssen ja nicht einmal etwas sagen, sondern einfach sagen, ich gehe jetzt zu Jesus. Und ich sage Ihnen, es würde Ihnen sehr, sehr gut tun. Es würde Ihnen Sicherheit geben, im Glauben auch, und zu wissen, jawohl, ich habe den Schritt getan. Mit denen, die nach vorne kommen, möchten wir dann noch ein kurzes Gespräch führen. Wir möchten gerne Ihnen das noch einmal erklären, ein paar Bibelstellen zeigen, Ihre Fragen beantworten. Und dann, wenn Sie möchten, mit Ihnen zusammen beten und Sie können Jesus um Vergebung bitten, ihn in Ihr Leben aufnehmen. Wir möchten noch ein kleines Heft mitgeben mit wertvollen Ratschlägen für das Leben mit Jesus, damit Sie nicht nur einen guten Start haben, sondern dass es gut mit Jesus weitergeht. Wenn Sie von jemandem eingeladen worden sind und Sie sagen, das leuchtet mir ein, aber ich bin fremd hier, aber die Person, die Sie eingeladen hat, die sitzt jetzt neben Ihnen und Sie haben Vertrauen, dann sagen Sie es ihr doch. Sagen Sie, du, könntest du mich nicht begleiten? Und ich bin sicher, die Person wird Sie gerne begleiten zum Kreuz. Und wenn Sie möchten, auch im Gespräch dabei sein. Und das gibt schon gewisse Sicherheit. Und noch einmal, ich rufe Sie nicht zu einer Kirche. Warum? Weil die Kirche eben nicht rettet. Sondern ich rufe Sie zu Jesus. Natürlich, Sie brauchen Gemeinschaft mit anderen Christen, möchte ich Ihnen deutlich sagen, wenn Sie im Glauben wachsen wollen. Wenn das keine Eintagsfliege ist. Aber jetzt geht es um diese Entscheidung für Jesus Christus. Bevor ich jetzt aber abschließe, möchte ich Ihnen noch etwas zeigen. Vielleicht sitzen Menschen unter uns, die sagen, ich habe mich mal für Jesus entschieden. Ist ganz klar, ich kann Ihnen genau sagen, wann ich durch die enge Pforte hindurchgegangen bin. Aber ich habe manchmal den Eindruck, zwischen mir und Gott ist wie eine unsichtbare Mauer. Ich weiß nicht genau, wie ich das einordnen soll. Vielleicht sind es Sünden, die Sie tolerieren, wo Sie wissen, die sind falsch. Vielleicht leben Sie in faulen Kompromissen. Vielleicht ist vieles in Ihrem Glauben nur noch Tradition. Das war mal schon brennend, das war schon mal Feuer. Und Sie hatten eine Liebesbeziehung, aber heute ist Tradition. Sie lesen vielleicht noch ab und zu die Bibel, wenn es gut geht. Sie beten vielleicht noch ab und zu. Aber so von Beziehung können Sie eigentlich nicht mehr unbedingt reden. Oder Sie haben die erste Liebe verloren. Jesus sagt ja, ich habe etwas gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und Sie merken das. Vielleicht ist es was ganz anderes. Noch einmal, Sie sind auf dem schmalen Weg. Aber das ist wie eine unsichtbare Mauer. Dann ermutige ich Sie, kommen Sie neu zu Jesus. Machen Sie einen neuen Anfang, eine neue Entscheidung für Jesus. Und Sie können heute Abend zu Jesus kommen und sagen, Herr Jesus Christus, mit dieser langweiligen Christusnachfolge ist jetzt wirklich Schluss. Ich möchte noch einmal ganz neu beginnen. Ich möchte dir mein Leben noch einmal ganz neu geben. Du sollst etwas von meinem Leben haben. Und die Menschen, die mich sehen, sollen etwas von dir in mir sehen. Ich möchte etwas von dir abspiegeln und ich möchte etwas von dir ausstrahlen. Etwas von deiner Liebe. Und ich möchte ganz neu mich für dich entscheiden. Manche sagen, eine Erneuerung mit Jesus. Und wenn das Ihr Wunsch ist, wenn Sie so zu Jesus kommen, dann wird Ihnen nämlich Jesus alles vergeben. Die Mauer wird wieder niedergerissen. Und dann haben Sie wieder direkten Zugang zum lebendigen Gott. Und Sie haben wieder Frieden mit Gott und Christsein wird schön. Und ich lade Sie ein, wenn Sie das möchten, wenn das Ihr Wunsch ist, dann kommen Sie auch während dieses Liedes nach vorne und machen Sie einfach einen klaren, neuen Start mit Jesus. Ich wünsche Ihnen Mut, auf Überraschendes sich einzulassen und das Wagnis zu wagen. Ich möchte gerne beten. Darf ich Sie bitten, dass Sie sich dazu erheben? Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für uns auf diese Welt gekommen bist. Ich danke dir, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, dass du auferstanden bist, dass du lebst. Und ich danke dir, dass du zur Tür geworden bist, vom breiten Weg zum schmalen Weg. Danke, dass du uns vergeben willst, dass du uns Gemeinschaft schenken willst mit Gott, ewiges Leben, erfülltes Leben. Und ich danke dir für all diejenigen, die in den letzten Abenden diesen Schritt zu dir gemacht haben. Und ich möchte dich bitten, dass du sie weiter segnest. Aber jetzt möchte ich dich noch einmal bitten, für die, die noch vor dieser Entscheidung stehen, vielleicht schon mehrmals jetzt da gewesen sind, vielleicht auch heute Abend zum ersten Mal hier sind, aber sie merken, das ist wirklich dran. Ich möchte dich bitten, gib ihnen den Mut, den Schritt heute zu wagen. Das Wagnis, mit dir einzugehen. Ich möchte dich einfach bitten, nimm die Angst jetzt weg, nimm die Menschenfurcht weg. Und wenn Menschen heute zu dir kommen, dann bitte ich dich, dass du dein Versprechen einlöst. Wer zu dir kommt, wirst du nicht hinausstoßen, du wirst ihn annehmen. Und ich freue mich für jeden, der das heute Abend erleben kann. So bitte ich dich jetzt, geh durch die Reihen und bleibe noch einmal vor jedem Einzelnen stehen. Bitte rede noch einmal und gib Mut. Hab herzlichen Dank. Amen.